Eins, zwei, drei, okay. Ja, Moni hat noch gerade gelacht, wie sie die Schwämme gesehen hat. Aber lach noch, ich werde euch damit den Kopf waschen heute. Und werde bei dir anfangen. Möchte euch, wie ich das so gerne tue, mit in eine Situation, auch mit an einen Ort nehmen, der zeitlich schon lange zurückliegt und auch entfernungsmäßig schon doch einige Kilometer von uns entfernt ist. Ich möchte euch mitnehmen auf einen Berg. Und wenn ihr euch das vorstellen könnt, auf diesem Berg ist eine Anzahl von Menschen versammelt. Nicht allzu viele, auch nicht vielgeschlechtlich, sondern es sind überwiegend eigentlich nur Männer.
I spend all my time dreaming what the future's gonna bring. And all of this time, there's a world.
Vor wenigen Augenblicken unglaubliche, übernatürliche Dinge passiert. Wie überhaupt in den letzten Wochen im Leben dieser Männer und Menschen viele unglaubliche und übernatürliche Dinge passiert sind. Ja, nicht nur die letzten 4 Wochen, sondern im Grunde genommen die letzten 3 Jahre. Sind in diesem Leben viele, viele Dinge passiert. Denn vor wenigen Augenblicken ist ihr Lehrer, ihr Rabbi, vor ihren Augen hinweg in den Himmel aufgenommen worden, in den Wolken verschwunden und hat die Erde verlassen. Und die Empfindungen dieser Männer, wir wissen es nicht, aber man kann sich vielleicht erahnen, was in diesen Männern los gewesen ist. Ich denke, es war vielleicht ein buntes Sammelsurium von Gefühlen und Empfindungen in diesem Augenblick. Angefangen vielleicht von Anbetung, von Freude, von Dankbarkeit über das, wessen sie gerade Zeuge werden durften. Auf der anderen Seite, oder vielleicht ein bisschen auch durchmischt von Traurigkeit, von Wehmut, denn ihr Herr Jesus, definitiv war er weg. Abschiedswehmut, Abschiedstraurigkeit. Und vielleicht wurde das Ganze auch ein bisschen durchwoben von Unsicherheit, vielleicht sogar schon anfängliche Sorge, vielleicht bei manchen sogar Angst. Eine Gemeinschaft von 11 Männern, die da oben steht, die sich seit 3 Jahren so eng waren, wie man es eigentlich nur selten findet, außer vielleicht in der Ehe. Und doch beschleicht diese 11 Männer, diese Gemeinschaft dieser Männer, ein Gefühl von Einsamkeit, das sie so in den letzten 3 Jahren nicht so kennengelernt haben. Und ich weiß nicht, und kein Mensch weiß, wie lange sie jetzt schon in diesem Augenblick da vorne auf diesem Berg standen, nicht wissen, was sie jetzt tun sollten, nicht wissen, mit dieser Situation umzugehen, nicht wissend, einfach diesen Augenblick zu bewerten. Wie gelähmt standen sie da, als plötzlich, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal 2 Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihm. Ihr Männer von Galiläa, sagten diese Männer, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Er wird wiederkommen. Ich glaube tatsächlich, dass das so dieser Satz ist, den diese Jünger in diesem Augenblick vielleicht von all dem, was die beiden Engel sagten, am meisten gehört haben. Er wird wiederkommen. Ich denke, wirklich die allerwichtigsten Worte aus dem Mund der Engel. Und vielleicht in diesem Augenblick erinnerte sich der eine oder andere von ihnen in diesem Augenblick an ein Geschehen, was einige Wochen ja zurücklag. Da war doch was. Vor ein paar Wochen nämlich hat Jesus davon gesprochen, dort im Obersaal, als sie versammelt waren und das gemeinsame Passa gegessen haben. Dort sprach er doch davon, sie nicht allein zurückzulassen und wieder zu ihnen zu kommen. In Johannes 14, Vers 15 bis 18 heißt es da, nämlich dort sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und wer weiß, ob vielleicht die Erinnerung in diesem Augenblick auch an diese Zusage Jesu zurückging. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Jetzt in diesem Augenblick, wo es tatsächlich geschehen ist, vor ihren Augen, Jesus war weg. Aber er hat versprochen, er wird sie nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Vielleicht würde doch alles beim Alten bleiben, so wie es doch jetzt diese 3 Jahre gewesen ist. War diese Himmelfahrt nur so ein kurzes Intermezzo, so ein unbegreifliches Zwischenspiel, wie eben auch vor ein paar Wochen im Leben der Jünger die Fußwaschung, als Jesus ihnen die Füße gewaschen hat und er dann Petrus sagen musste, was ich jetzt tue, verstehst du noch nicht, aber die Zeit kommt, in der du es verstehen wirst. Und vielleicht dachten die Jünger, wir verstehen nicht, was hier passiert. Aber vielleicht werden wir es schon nach kurzer Zeit verstehen, wenn nämlich Jesus wiederkommt und das Ganze vielleicht auflösen wird. Du wirst es nicht, jetzt nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Diesen Satz beschreibt so, glaube ich, passend, wie die Jünger die letzten 3 Jahre gelebt haben. Da gab es so viel, was im Leben dieser Jünger geschehen ist, was sie erlebt haben, was in ihrem direkten Umfeld geschehen ist. Und wenn man die Evangelien liest, hat man den Eindruck, so richtig verstanden, so richtig den Durchblick haben sie eigentlich nur selten gehabt. Was war das für ein Leben gewesen, was sie in den letzten 3 Jahren gelebt haben? Ich denke, es war ein überwiegend schönes Leben. Überwiegend, weil vielleicht nicht alles so war, dass sie es selbst mit den Worten schön und wunderbar beschrieben hätten. Tagsüber waren manchmal Hunderte, Tausende von Leuten um Jesus versammelt, die ihn hören wollten, die ihn erleben wollten, die ihn anrühren wollten. Und nachts haben sie manchmal eingewickelt in ihre Obermäntel irgendeine kalte, feuchte Nacht auf dem Boden zugebracht, weil eben der Sohn des Menschen kein Haus hatte, keine Villa hatte, keinen Tempel hatte, wie Füchse ihre Höhlen haben oder Vögel ihre Nester, wo er sein Haupt hingelegt hat. Und so haben sie so manche Nacht unter irgendwelchen Ginstersträuchen zugebracht. Aber auf der anderen Seite, was haben sie nicht alles mit Jesus erlebt? Ihn, Jesus, sie haben ihn vollmächtig predigen gehört. Und genauso wie es die Menschen Jesus bezeugt haben, dass seine Worte anders waren wie die Schriftgelehrten und unter die Haut ging, das haben sie auch erlebt. Auch sie bekamen Gänsehaut und der Puls schlug ihnen hoch beim Hören der kraftvollen Worte Jesu. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie er Heilungen, Wunder und Zeichen getan hat, wie Menschen gesund wurden, wo sich Lebensmittel vermehrten, wo unglaubliche Dinge passieren, vor ihren Augen. Vollmächtig gebot er den Dienern des Teufels und sie mussten weichen. Und sie selbst als Zeugen, als Schüler unmittelbar dabei, die besten Plätze unter den Zuschauern. Aber sie waren nicht nur Zuschauer. Petrus, sagte Jesus einmal zu ihm, Petrus, geh zum See, wirf deine Angel aus und fang einen Fisch, öffne ihn und du wirst in diesem Fisch genau den Betrag finden, der nötig ist, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Und genau das passierte. Können wir uns das vorstellen? Paul, geh unten an die Saar und wirf deine Angel aus und du wirst in dem Fisch einen Diamanten finden, in dem du die ganze Gemeinde mit Autos versorgen kannst. Na? Verlangt es viel Einsatz von dir, wenn Jesus dir solche konkreten, ganz fest umrandeten Befehle und Anordnungen gibt? Besonders herausgefordert ist im Glauben, ist man nicht, wenn es der Herr Jesus ist, der einem das sagt, von dem man weiß, dass er schon so viele Wunderzeichen getan hat. Und dieses Leben, was die Jünger geführt haben, war sicherlich sehr schön. Dinge zu sehen, hineingenommen zu werden in diese Vollmacht Jesu, beauftragt zu werden, geh. Und tatsächlich, sie gingen und tatsächlich es passierte. Anderen Jüngern sagte er, geht in die Stadt, geht in ein Dorf und dort werdet ihr einen Mann finden, der einen Krug Wasser trägt. Folgt diesem Mann und er wird euch zu einem Saal führen, der schon vollkommen vorbereitet ist für das Passa. Und sie gingen ins Dorf fanden den Mann mit dem Krug Wasser, folgten ihm und fanden den vorbereiteten Saal. Wunderbar. Was für ein Leben. Ein wunderschönes Leben. Jesus beauftragte sie, bevollmächtigte sie und sie waren gehorsam. Sicherlich, und das merken sie auch, erwartete Jesus zunehmend, dass sie begreifen sollten, verstehen sollten, erkennen sollten, wer er ist und warum er das tat, was er tat. Aber zu begreifen, zu verstehen, zu verinnerlichen, darin waren sie nicht sonderlich gut. Und nicht nur so selten wunderte sich Jesus über die Trägheit ihres Herzens. Matthäus 16, Vers 9. Versteht ihr denn immer noch nichts? Und manche Andeutung über seinen Tod und die Bedeutung seines Todes, ich glaube manchmal, sie wollten es gar nicht verstehen. Es war ihnen zu fremd, zu tot. Ihr Herr, dieser Herr, sterben. Nee. Das hielten sie irgendwie von sich fern. Ein aufregendes Leben, spannend, nicht wissend, was der morgige Tag bringen wird. Aber jemanden bei sich zu haben, der es wusste. Und der die Verantwortung für ihr Leben sozusagen übernommen hatte. Der ihnen sagte, und sie taten's, erlebten Dinge und waren gehorsam. Und jetzt standen diese Männer auf dem Berg und hofften nichts Sehnlicheres, dass Jesus zurückkommen würde aus diesen Wolken, wie er gesagt hatte, und dass sich am besten nichts ändern würde. Und tatsächlich, Jesus hielt sein Wort. Er kam zurück, aber es änderte sich alles. Nämlich an Pfingsten mit dem Heiligen Geist, der auf seine Jünger damals und auch auf uns heute, seine Kinder, auf seine Gemeinde gekommen ist. Ich habe bis jetzt viel über die Jünger damals gesprochen. Die Jünger damals. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht in deinem Verständnis, in deiner Erfahrung, in deinem Leben mit dem Heiligen Geist, mit Pfingsten. Aber ich weiß, dass sich manchmal zu diesen 11 Männern dort auf dem Berg ein 12. hinzugesellt. Denn manchmal stehe ich selbst mit meinem Herzen bei diesen 11 Jüngern, wie sie da in den Himmel schauen, und wünsche mir in meinem Leben Jesus zurück. Würde ihn sogar manches Mal, und das sage ich jetzt mal wie ein Kind, würde ihn sogar manches Mal gerne gegen den Heiligen Geist eintauschen. Und das sage ich jetzt nicht theologisch, deswegen legt das auch nicht auf die Goldwaage, sondern es ist die Sprache meiner Gefühle. Ich würde manches Mal gerne, wie der Apostel Johannes, so in vertrauter Beziehung mit Jesus am Tisch sitzen, ihn neben mir haben und einfach zu sagen, Jesus, schön, dass du da bist. Würde manches Mal gerne direkte, unmissverständliche Anweisungen von ihm bekommen. Harald, ich weiß, dass du ein Auto brauchst und du wirst finden unter einem Stein, unter dem Stoppschild an der Kreuzung und glaubensvoll würde ich dorthin gehen und würde es finden. Und während es mir so geht, wird mir immer mehr bewusst, dass ich immer noch dabei bin, Pfingsten, den Heiligen Geist, der gekommen ist, der auch in mein Leben gekommen ist, zu verstehen. Und damit, dass ich damit noch lange nicht am Ziel bin. Welchen großen Vorteil hat Jesus im Heiligen Geist gesehen, dass er sagt, ich muss gehen, damit er kommen kann? Jesus hat einen komplett anderen Blick auf Pfingsten, wie ich ihn oft habe. Auf den Heiligen Geist, den er gesandt hat. Und diesen Blick Jesu auf den Heiligen Geist, in dem sein ganzes Herz liegt, diesen Blick gilt es zu begreifen und zu verinnerlichen, weil das genau die Zeit ist, in der wir jetzt leben. Es sind genau die geistlichen Umstände, in der wir als Gemeinde zu Hause sind, du und ich. Du und der Heilige Geist ist das, was im Moment Tatsache ist, seit fast 2000 Jahren. Du und der Heilige Geist. Denn in diesem Blick, den Jesus auf den Heiligen Geist hat, liegt das Leben, das sich Jesus so sehr mit dir und mir wünscht. Johannes, das wissen wir, war der Jünger, den Jesus lieb hatte und mit dem ihm ein besonderes, innigliches Verhältnis verband. Aber selbst dieses innigliche, Verhältnis, ne, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Selbst dieses Verhältnis, wo Johannes am Tisch liegt und seinen Kopf an die Brust Jesu lehnt, dieses Verhältnis war Jesus nicht genug. Es war ihm nicht genug. Es war ihm nicht tief genug, nicht inniglich genug, nicht liebevoll genug. Jesus wollte nicht nur einige Stunden des Tages räumlich mit den Jüngern zusammen sein. Es reicht ihm nicht, mit dir einige Stunden des Tages räumlich zusammen zu sein. Und wir können uns vorstellen, je mehr Jünger und Jüngerinnen es wurden mit der Zeit, umso unmöglicher wurde es für Jesus, mit ihnen allen zusammen zu sein. Jesus wollte nicht nur eine Erinnerung in den vielen sein, die zum Glauben kommen werden. Eine Wahrheit oder eine Motivation in unseren Köpfen, nachdem er gegangen war. Er hat Sehnsucht nach inniglicher Gemeinschaft mit jedem seiner Kinder. Und das war ihm in seiner körperlichen Erscheinung nicht möglich. Jesus ging zum Vater und von dort sandte er den Heiligen Geist. Und jetzt ist natürlich die Frage, die wir alle im Grunde genommen mehr oder weniger beantworten können. Wer ist nun dieser Geist, um den sich im Sehnen Jesu so vieles dreht? Der Paulus beschreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 10 folgendermaßen. Der Geist Gottes ergründet alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Er ergründet alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Über verstorbene Menschen wird im Rückblick manchmal gesagt, er oder sie war eine gute Seele. Und in diesem Wort Seele konzentriert sich alles Wollen und Streben dieses Menschen. Und in dem Fall wird darüber gesagt, dass er ein guter Mensch war. Was hier vielleicht in diesem Vers so ein bisschen hölzern daherkommt, bedeutet, dass der Heilige Geist eine Verkörperung, ein Ausdruck, eine Konzentration, eine Zusammenfassung des Herzens, des Wollens, des Fühlens, ja, dass er eine Zusammenfassung der Seele Gottes ist. Alles, was Gott möchte, seine Liebe, sein Wesen, sein Streben, sein Wollen, ist zusammengefasst in dem Heiligen Geist, der die Tiefen Gottes erforscht und sie kennt und verinnerlicht und darstellt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wieder in einer wunderschönen bildlichen Art und Weise zusammengefasst, was es bedeutet, dass der Heilige Geist oder was der Heilige Geist ist. Jesus sagt, der Vater und ich in unserer ganzen Gottheit, wir werden kommen, so wie wir sind, mit allem, was zu uns gehört und wir werden Wohnung bei dir halten. Die Liebe Gottes, sein Wunsch nach Gemeinschaft mit dir, sein Wollen und Streben für diese Welt und die Menschen in ihr, sein Hoffen und auch sein Leiden für diese Welt, seine Freude und auch sein Schmerz über diese Welt, seine Sicht, seine Plan, aber auch seine Kraft. Alles ist in deinem Leben, dein Herz eingezogen, Wohnung in dir genommen, als du ein Kind Gottes wurdest und als eben dieser Heilige Geist in dein Leben Einzug gehalten hat, als du ihn empfangen hast. Und das ist tatsächlich weit tiefer und weit inniglicher als das, was die Jünger nach 3 Jahren mit ihrem Herrn an Veränderung erlebt haben. 3 Jahre mit Jesus zusammen. Was hätte man da für Menschen erwarten können? Heute geben manchmal Menschen Tausende, zigtausende, hunderttausende von Euros oder Dollar aus, um auf Eliteschulen zu gehen. Und was kommen dann für ausgebildete Superwirtschaftler von diesen Schulen? Was hätte man nach 3 Jahren für Männer erwarten können, die mit dem Sohn Gottes unterwegs waren? Was für Menschen standen da auf dem Berg? So ratlos, dass 2 Engel kommen mussten und sagen, was starrt ihr immer noch so in den Himmel, als hätten die letzten 3 Jahre nicht stattgefunden? Und die Männer guckten sich an und sagten, komm, lass uns fischen gehen. merken wir, dass sie einerseits unheimlich viel erlebt haben, aber dass es im Grunde genommen noch nicht da gelandet ist, wo es eigentlich hätte landen sollen. Die kirchliche Tradition besagt, dass außer dem Apostel Johannes alle anderen Jünger als Märtyrer starben. Der ungläubige Thomas selbst bis nach Indien, weil die Thomaskirche dort in Indien beruft sich bis heute auf ihn, auf sein Werk. Sie starben als feurige Bekenner ihres Herrn. Und wenn wir das so hören, dann merken wir, dass zwischen diesem Berg und dem Ende ihres Lebens irgendetwas Gewaltiges geschehen sein muss. Irgendwas war geschehen, oder sollte ich besser sagen, irgendwer war geschehen. Der Heilige Geist tat sein Werk in ihnen. Und das Geheimnis ihrer Veränderung lag interessanterweise nicht mal in diesem besonderen Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Denn wir wissen, dass das ein ganz besonderes Erlebnis war, mit besonderen Zeichen und Wundern. Aber wir sehen auch im Neuen Testament, dass diese Zeit auch schnell wieder ausebbte. Und dass es eine besondere Bewandtnis hatte, dass es so besonders war. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass dieser Geist noch Jahre, noch Jahrzehnte in den Jüngern arbeitete und wirkte und umgestaltete und das auch tun musste, Schritt für Schritt Veränderung auf Veränderung vornahm und aus diesen verängstigten Männern und Frauen auch diese Männer und Frauen Gottes zu machen, die Gott mehr liebten, als sie die Welt liebten. Aber das, was dann geschah, was aus diesen Männern und Frauen wurde, konnte ausschließlich dieser Geist wirken. Und jetzt können wir Jesus vielleicht besser verstehen, der sich so darauf freute, auf diese Art und Weise zu uns zu kommen, um uns auf diese Arten und Weisen so zu verändern. Veränderung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du mit Jesus unterwegs bist und wie sehr du dir Veränderung wünschst. Wir hatten eine Gemeindefreizeit und auf dieser Gemeindefreizeit gab es einen Fragebogen. Den konnten die Leute ausfüllen, wenn sie wollten, konnten die noch abgeben, anonym. Und eine dieser Fragen, die Frage 7, hieß: Bist du mit deinem eigenen Leben, deinem Sein in der Gemeinde, deinem inneren und äußeren Engagement im Großen und Ganzen zufrieden? Und von 17 abgegebenen Bögen sagten 13: Ich wünsche mir Veränderung. Ich wünsche mir Veränderung. Wenn jemand diesen Bogen nachher mal durchgucken will, die Auswertung, der kann sich das dann gleich mal angucken. 13 von 17 sagten: Ich wünsche mir Veränderung. Ich wünsche mir, dass etwas geschieht. Ich wünsche mir vielleicht das, was ich eben so beschrieben habe. Dass sich mein Leben verändert. Und dann bleibt natürlich die Frage: Wie wirkt denn dieser Heilige Geist ganz praktisch? Wie kann ich denn diese Veränderung erleben? Ich habe hier zwei Schwämme mitgebracht. Na, ihr seht, zwei Haushaltsschwämme, relativ gleich, würde sogar sagen, ganz gleich. Sagen wir mal so, diese beiden Schwämme stehen für zwei Menschen. Einer dieser Menschen hat den Heiligen Geist in sich, der andere nicht. Kann man erkennen, wo der Heilige Geist drin ist? Ziemlich gleich, ne? Machen wir mal den Test. Upsa. Da war was drin. Man hat es ihn aber nicht sonderlich schnell angesehen und nicht gut angesehen. Jetzt mache ich meine Predigt nass. Ich erkenne nichts mehr. Ich muss hier leider aufhören. Zwei Menschen, äußerlich komplett identisch. Menschen halt, mit einem Leib, mit einem Körper, mit einer Persönlichkeit, hundsnormale Schwämme, hundsnormale Menschen. In dem einen steckt der Geist, in dem anderen nicht. In dem Wissen, auch in meinem Wissen, dass der Heilige Geist auch anders wirken kann und es auch immer wieder auf dieser Welt tut, beginnt sein Wirken aber im Allgemeinen, würde ich sagen, in ganz hundsnormalen Menschen und in ihnen auf ganz tiefe, verborgene Art und Weisen. Hundsnormale Menschen, so wie du und ich. Ich hoffe, du bist jetzt nicht beleidigt, wenn ich dich als hundsnormal bezeichne. Paulus sagte in 2. Korinther 4, Vers 7, diesen Schatz, diesen Heiligen Geist und das, was alles durch ihn in unser Leben gerückt ist, diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass alles, was dann geschieht, nämlich diese überschwängliche, überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Und derselbe Paulus in 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Heilige Geist ist interessant. Er bringt nicht seinen eigenen Tempel mit. Er kommt auch nicht und kickt dich erstmal raus aus dir selbst und sagt, jetzt mach mal Platz für mich. Der Heilige Geist ist wie so ein Klavierspieler. So habe ich ihn mal beschrieben oder so. Hilft es mir, ihn zu verstehen. Ein Klavier, habe ich mich heute Morgen nochmal bei unserem Virtuosen vergewissert, bei unseren beiden Virtuosen. Das ist ja ganze Töne, die weißen Tasten gibt und die halben Töne, die schwarzen Tasten. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Tasten am Klavier. Und in diesem Bild gesprochen, benutzt der Klavierspieler in uns auch zwei verschiedene Arten und Weisen von Tasten. Die Tasten, auf denen er spielt, sind zum einen die Tasten, die er in dir selbst vorfindet und die du ihm zur Verfügung stellst. Dein Verstand, dein Denken, deine Logik, dieser Heilige Geist kommt und erfüllt dich, dich Menschen, er erfüllt dich und spielt auf dem, erfüllt das, was er in dir vorfindet. Dein Denken, er erfüllt es aus. Er lenkt deine Gedanken, damit du anfängst, richtig zu denken. Er beflügelt deine Gedanken, um höher zu denken und das Leben zu begreifen, was Gott für dich vorgesehen hat. Er hilft dir, richtige Entscheidungen zu treffen für die Gemeinde, für dein Leben, die auch in Jahren noch segensvoll sind. Dieser Heilige Geist kommt aber auch und drängt dein Wollen und dein Wünschen. Er lenkt dein Streben und Wollen weg von egoistischen Zielen hin zu guten und heilsamen Zielen. Er bringt deine Sehnsüchte in Übereinstimmung mit den guten Zielen Gottes für dein Leben. Und dieser Heilige Geist kommt und fließt auch in deine Gefühle und Empfindungen hinein. Manchmal macht er dich traurig, damit du barmherzig wirst über dem Leid anderer Menschen. Er erfüllt dich auch mit Freude zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Er macht dich zornig über Sünde und ihre zerstörerische Kraft in deinem oder auch im Leben anderer Menschen. Die anderen Tasten, die er benutzt, sind Tasten, die er selbst mitgebracht hat. Sind Fähigkeiten, die über deine natürlichen Fähigkeiten hinausgehen. Es sind diese sogenannten Gaben des Geistes, über die an anderer Stelle mal berichtet und gepredigt werden müsste. Zu großes Thema für hier. Aber ich möchte dich zum Schluss meiner Predigt fragen. Stehst du auch noch auf dem Berg und schaust zum Himmel? Wartest du noch auf diesen besonderen Tag, auf das besondere Ereignis, an dem dieser Jesus wiederkommt und dich an die Hand nimmt? Und du dann mit ihm durch dieses Leben gehen kannst? Ich möchte und wollte dir mit dieser Predigt Mut machen. Das, worauf du vielleicht heimlich wartest, hat schon lange begonnen. Und zwar in dir. Der Heilige Geist spielt schon lange sein Lied in dir. Vielleicht musst du nur neu lernen, zuzuhören. Und genau darin möchte ich dich auch herausfordern. Nimm dir vielleicht auch aus Anlass dieser Predigt neu, jeden Tag die Zeit, dich diesem Heiligen Geist bewusst auszuliefern. Zu sagen, hier bin ich, ich möchte dich erneut hören, ich möchte dein Reden hören, ich möchte deine Impulse in meinem Leben wahrnehmen. Sage zu ihm, rede, denn ich höre. Und dann geh in den Tag und habe den Mut, diesen Impulsen zu folgen. Nimm das Telefon, wenn es das Telefon ist, was es sein soll, und ruf an. Setz dich ins Auto und besuche die Person. Sprich diesen Menschen im Supermarkt an und sprich ihm Worte zu, die dir auf dem Herzen liegen. Oder zieh dich im größten Trubel für 2 Minuten zurück. Habe den Mut auch dazu, wenn du den Eindruck hast, ich brauche das oder er möchte mit mir reden. Kommt jeder Impuls vom Geist Gottes? Führt jeder Impuls zum Ziel? Wahrscheinlich nicht. Aber was können wir verlieren auf dem Weg dahin, Gutes zu tun? Wozu ich dich ermutigen wollte mit dieser Predigt und herausfordern wollte, ist, lerne zu leben mit diesem Heiligen Geist. Denn in ihm ist das ganze Leben beinhaltet, was sich Gott so sehr mit dir und für dich wünscht. Denn dieser Geist ist nicht ein Geist der Zaghaftigkeit, 2. Timotheus 1, Vers 7, oder der Ängstlichkeit, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Amen. Ich möchte jetzt zum Abschluss ein Lied vorspielen, wenn das denn geklappt hat, soweit mal. Ist es da, ja. Bevor ich das Lied spiele, möchte ich, es ist in Englisch, den deutschen Text euch übersetzen und dann das Lied aber doch gerne auch vorspielen lassen. Das Lied heißt, übersetzt, die allernächste Sache. Da heißt es, ich verbringe all meine Zeit damit, zu träumen, was die Zukunft bringen wird. In all dieser Zeit ist da eine Welt, die vorbeizieht, direkt vor mir. Ich richte meinen Blick schon auf morgen, während ich in dem Heute stolpere. Wer sagt, große Dinge seien irgendwo in der Ferne? Ich will nicht zurückschauen, nur um die Momente zu sehen, in denen ich versagt habe. Ich will im Hier und Jetzt sein, genau hier und jetzt beginnen. Mit den allernächsten Worten der Liebe, die gesprochen werden sollen, zu dem allernächsten Herz, das zerstört und gebrochen wurde. Auf dem allernächsten Weg, auf dem du mich gebrauchen wirst, zeig mir den nächsten Schritt. Ich werde den nächsten Schritt tun. Lass meinen allernächsten Atem ein Lobpreislied singen für dich. Lass mich mit meinem allernächsten Schritt auf dem Weg sein, den du für mich geplant hast. Herr, wo immer du mich hinführst, dort will ich sein. Mit offenen Augen sehe ich, wie du an mir arbeitest. Überall um mich herum bist du am Wirken. Mehr und mehr will ich dir näher kommen. Im nächsten Schritt, im nächsten Schritt.